Ja, das ist das erste Mal seit dem Vierteljahr, dass ich auch wieder live, so face to face, wie man so schön sagt, im Gottesdienst bin zum Predigen. Und ich habe heute Morgen gemerkt, ich muss mich richtig ein bisschen reinfinden auch, so mich vorbereiten und so. Habe auch noch meinen Stick vergessen, aber die Folie ist ja da oben parat. Die habe ich gestern dem Martin noch gemailt. Und habe ein paar Mal gepredigt, auch so online, aber es ist mal wieder was ganz anderes. Also ist für mich nach diesem Vierteljahr auch eine Premiere. Und ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch hier in der FEG Schiers erleben zu dürfen. Das ist ein großes Vorrecht. Ja, ich habe dieses Thema mitgebracht, gelebte Hoffnung. Und ich habe mit Martin so besprochen, so vor 1,5 Wochen, ja, kann ich mich irgendwo einklinken mit dem Thema oder wo seid ihr gerade dran? Und da hat der Martin mir gesagt, ja, ihr seid eigentlich so am ersten Petrusbrief dran. Und dann habe ich so gefunden, leuchte ich doch mal so zu 1. Petrus Kapitel 5 hin. Und ich liebe auch den 1. Petrusbrief und finde, ich bereite doch jetzt so eine Predigt vor, dass sie so richtig gut passt, auch in unsere Zeit und hier zu euch, hoffentlich auch als Gemeinde. Und Resultat ist dieses Thema 1. Petrus Kapitel 5. Ich habe euch Unterlagen gemacht. Das mache ich so meistens, wenn es passt. Und diesmal hat es auch gut gepasst. Das dient mir auch so ein bisschen, oder das dient euch auch. Daran wollen wir so entlang gehen. Ich kann vielleicht auch mal sagen, das eine oder andere könnt ihr dann selber noch mal anschauen. Hier sind auch die meisten Bibeltexte drin, abgedruckt. Das kann man vielleicht für sich persönlich dann auch noch mal wieder verwenden. Oder auch in der Kleingruppe vielleicht vertiefen. Und wichtig ist, und Simon, vielleicht kannst du jetzt die Folie anwerfen, bitte. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von PowerPoint, aber mit einer Folie arbeite ich dann doch gerne. Dass jetzt diese Folie, das ist eigentlich so der Gedankengang und das Konzept von meiner Predigt. Und das findet ihr ja auch in den Unterlagen ganz am Anfang. Genau. Ja, und ich möchte jetzt gerne mal den zugrunde liegenden Bibeltext euch gerne lesen. Den habt ihr auch ausgedruckt in euren Unterlagen. Aber ich bitte doch einfach mal zu mir zu schauen, weil ich möchte euch ja diesen Bibeltext auch gern verschenken. Und ihr müsst ihn euch nicht selber abholen, indem ihr jetzt hier diesen Bibeltext auch mitlest. Nehmt ihn einfach mal entgegen. Ich finde ihn unglaublich ermutigend. 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 11. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Denkt daran, dass die Gemeinschaft eurer Brüder und Schwestern in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchzustehen hat. Aber der Gott der Gnade hat euch berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Und das ist dem Petrus so wichtig, dass er da hinten gerade noch ein Amen setzt. So ist es. Es ist ein Gongschlag, ein Paukenschlag, ein wichtiges Signal, ein wichtiges Zeichen. Und ihr habt vielleicht gemerkt, und das seht ihr jetzt auch, genau, ich sehe es dort, ihr seht es da, das seht ihr auch auf der Folie, in der Mitte vom Dreieck, das ist die Hoffnung. Und gemeint ist damit nicht so diese labile Hoffnung, man weiß nicht so ganz genau. Ich hoffe es, man kann es aber nicht so genau wissen, sondern hier und auch wo in der Heiligen Schrift von Hoffnung die Rede ist, kannst du sehr gut auch verstehen und übersetzen, das ist das Hoffnungsgut. Das ist das Package. Also Entschuldigung, ich bin sonst nicht so auf Englisch, aber das ist das Paket. Das ist das Kraftpaket, das ist das Hoffnungspaket, auf das leben wir zu. Jesus Christus wird auch mal genannt, er ist eure Hoffnung. Und hier ist nun die Rede davon, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit leben. Das ist unser Hoffnungsgut. Und dazu hat der lebendige Gott dich und mich berufen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns, und das ist keine Altersfrage, glaube ich, also überhaupt, aber natürlich auch Menschen in meiner Alterskategorie, in deiner, eurer Alterskategorie, jünger oder älter, wir sollten uns viel mehr mit dem Himmel auseinandersetzen. Mit dem, wozu Gott uns berufen hat, mit dem Hoffnungsgut, auf das wir zuleben. Und dass er jetzt schon zum Teil so kostprobenmäßig ja bereits auch Realität ist. Wir werden ja nicht auf eine ungewisse Hoffnung berufen und sind nicht mit einer ungewissen Hoffnung als Christinnen und Christen unterwegs, sondern wir schmecken das ja schon jetzt, auch wenn ihr nochmal in die Mitte vom Dreieck schaut, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Seine Herrlichkeit ist jetzt auch schon Teil unseres Herzens, unseres Lebens. Also wir sind jetzt schon mit dem unterwegs, was noch viel größer auf uns wartet. Und wir sollten uns viel mehr in dem Sinn mit dem Himmel auseinandersetzen, was auf uns wartet, damit wir unsere Hoffnung, unser neues Leben, jetzt alttestamentlich gesprochen, nicht gegen eine Linsensuppe verkaufen oder aufs Spiel setzen, sondern dass wir gut und motiviert und möglichst kraftvoll und beharrlich und in dem Sinn auch engstirnig und konservativ, nämlich bewahrend, weil wir wissen, was wir haben, im Blick auf diese Hoffnung, auf die neue Welt Gottes, auf die Herrlichkeit, auf diese Herrlichkeit in Gemeinschaft mit Jesus Christus zuleben, dranbleiben, unterwegs bleiben. Ich möchte nur 2, 3 Kostproben bieten zu dem, was auf uns wartet und wir jetzt auch schon kostprobenmäßig erleben. Da ist zum Beispiel eine Stelle aus Jesaja 35, Vers 10. Die lese ich euch gerne und ich lade euch ein, lehnt euch mal zurück und versetzt euch hinein. Es ist einfach eine dieser wunderbar beglückenden Stellen von dieser zukünftigen Hoffnung, die auf uns wartet, dieses Hoffnungsgut. Sie, die der Herr befreit hat, heißt es dort. Jesaja 35, 10. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Wenn wir also, sei es dadurch, dass Jesus Christus wiederkommt und einen neuen Himmel, eine neue Erde emporführt, oder dass wir sterben und beim Herrn sind und das erleben, das spielt jetzt gar keine Rolle. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen und hoffentlich aus unseren Augen, wenn wir das erleben, strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Das erleben wir hin und wieder auch in diesem Leben, als Christinnen und Christen, als Teil dieser Gemeinde und dieser Gemeinschaft. Aber dort wartet das auf uns im Vollsinn. Oder eine andere Stelle, eine wunderbar beglückende Stelle und dies zentral, auch wenn wir Abendmahl feiern, in der Gemeinde. Hört einfach mal zu. Der Herr, der Herrscher der Welt, der Herr Zebaoth eigentlich, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen. Mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Da gibt es übrigens keine Suchtproblematik. Hier wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt, weil unsere ganze Welt von Vergänglichkeit und Tod gekennzeichnet ist. Er wird das alles wegnehmen, das Leichentuch, den Trauerflor. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es überall gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen. An jenem Tag wird man, werden wir sagen, er, der Herr, ist unser Gott. Auf ihn hatten wir rückblickend in dieser Welt, im Diesseits, hatten wir, wie heute Morgen, unsere Hoffnung gesetzt. Das war mal so, auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt. Und er hat uns jetzt die Rettung gebracht. Wir haben nicht vergeblich gehofft, werden wir rückblickend sagen. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist. Das einmal ein paar Kostproben. Und im Neuen Testament finden wir noch viel mehr Kostproben. Beschreibungen, was an Hoffnungsgut auf dich und mich wartet. Faszination soll das ausdrücken. Und jetzt ist die Frage, und der Martin hat es schon ganz, ganz toll schon beschrieben, wie gelingt es uns, dass wir im Blick auf diese Reise, dieses Unterwegssein, dieses, dass wir hier und heute schon einiges kostprobenmäßig erleben, aber der volle Segen wartet noch auf uns, wie gelingt es uns, dass wir auf diesem Weg bleiben, unterwegs bleiben können, die Hoffnung nicht verlieren und auf Abwege geraten. Was braucht es, um dran zu bleiben? Und das seht ihr jetzt auch auf der Folie, ganz oben am Spitz vom Dreieck, wo der Petrus sagt, beugt euch unter Gottes starke Hand, denn er sorgt für euch. Das ist die erste Mahnung. Und die Hand Gottes, gemeint ist immer die rechte Hand Gottes oder der rechte Arm Gottes, ist immer die siegreiche Hand, die segnende Hand. Links ist in der Bibel immer vom Übel. Ihr kennt diese Bilder auch, die Schafe zur rechten Seite sind die guten Schafe, die Schafe zur linken Seite sind die, die vom Weg abgekommen sind. Rechts ist die gute Seite. Jesus Christus sitzend zur Rechten Gottes. Das ist die Machtposition von Jesus Christus. Und hier geht es um Gottes starke Hand. Und ich sage da für mich, und schön, wenn das zu unserem Ohrwurm wird, Gott hat's im Griff. Er hat's in seiner Hand. Lass Gott es machen. Gottes Hand segnet. Gottes Hand schützt. Unter Gottes Hand ist es gut. Ich rede jetzt von dir und von mir. Auf unserem Weg als Christen in diese verheißene Zukunft hinein. Dieses wunderbare Hoffnungsgut. Beugt euch in diesem Leben, im Hier und Heute, nicht erst morgen, aber auch besonders morgen, aber heute am Sonntag, beugt euch unter Gottes starke Hand. Und was heißt es praktisch? Ein paar ganz kurze Anregungen. Du kannst das für dich selber, du kennst ja, ich kenne ja dein Leben nicht. Ich kenne ja höchstens ein bisschen von meinem Leben, aber du kennst ja dein Leben. Das heißt zum Beispiel, weil du dich unter Gottes Hand beugst, sei zufrieden ohne Neid. Heißt zum Beispiel, nimm andere Menschen an, auch in der Gemeinde, auch wenn sie komisch sind. Ich bin ja auch komisch. Und du auch. Ist ja mal eine Sichtfrage. Nimm es an, wenn du trotz Gebet nicht geheilt wirst von Krankheit. Beuge dich unter Gottes starke Hand. Oder wenn du findest, ich bin nun, weiß Gott, keine Schönheit. Andere sind viel imposanter, was die so sind und darstellen und können. Nimm es an. So, genau so hat Gott dich geschaffen. Und du, Cornelia, hi, Conny, genau, und du bist ein Wunderwerk Gottes. Das ist Fakt. Das ist Tatsache. So, und jetzt heißt es hier, beugt euch unter Gottes Hand. Und jetzt, und das gehört mal richtig dick markiert, auch in deiner Bibel und in meiner Bibel ist es das auch. Jetzt heißt es hier wörtlich, beugt euch unter Gottes starke Hand, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Und das finde ich jetzt Hammer. Also, beuge dich unter Gottes starke Hand. Also da gibt es ja Menschen, die denken dann, sie müssten ganz komisch durch den Staub schleichen und unter dem Teppich hindurch und einfach sich scheinbar sogenannt demütig zeigen und keinen Mucks machen und so. Nein, das sagt Petrus nicht, sondern beuge dich unter Gottes Hand, indem du deine Sorgen und dein Minderwertigkeitsgefühl und deine Unzufriedenheit und ja, die ganzen Schicksalsschläge und diese Menschen, das kommt mir so blöd und es nervt mich. Beuge dich unter Gottes starke Hand, indem du diese Gefühle und diesen Rucksack, diesen manchmal doch, kenne ich auch von mir, diesen starken, diesen schweren Rucksack abwirfst, löst, auf ihn schmeißt. Also, ist ja noch toll, finde ich, was Petrus hier sagt. Beuge dich unter Gottes starke Hand, nicht indem du deine Sorgen, deinen Rucksack freundlich ihm anbietest, falls er den vielleicht dir abnehmen möchte, sondern knall ihm deinen Rucksack doch vor die Füße. Dazu wirst du hier aufgefordert. Und dieses Abwerfen, dieses sich entlasten, diesen Rucksack abwerfen, diese Sorgen und dieses Niederdrückende und wo man manchmal nachts nicht schlafen kann, wirf es ihm hin, vor die Füße, vor seinen Thron. Das finde ich so toll, dass man bei Jesus Christus nicht so künstlich fromm sein muss und so komisch gestelzt auftreten muss, sondern schmeiß es ihm hin. Er weiß sowieso, wie du verdrahtet bist. Aber jetzt, um deinetwillen, wirf ihm das hin. Und das bedeutet, beuge dich unter Gottes starke Hand, indem du deinen Rucksack, deine Sorgen auf ihn wirfst. Mit dem Ziel, das sagt unser Bibelabschnitt auch, dass er dich erhöhen kann zu seiner Zeit. Und das gibt es oft, aber nicht immer oder nicht so sichtbar, dass es auf dem Weg häufig so richtig gut herauskommt. Weil er ist auch der wunderbare Ratgeber, doch mit deinem Rucksack und deinen Sorgen unglaublich kompetent umgehen kann. Übergib ihm das zur Bearbeitung. Gott wird es richten. Gott wird es gut herausführen. Du ziehst nicht den Kürzeren, indem du dich, wenn du dich unter seine starke Hand beugst, indem du diese Sorgen auf ihn wirfst. Im Psalm 30 heißt es: Am Abend mögen Tränen fließen, am Morgen jubeln wir vor Freude. Oder Paulus in 2. Korinther 12, 8 bis 9. Dreimal, sagt Paulus, da geht es um seine Sorgen und seine brutalen Schmerzen, die er sogar mit einem Stachel des Satans vergleicht. Dort sagt er, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und jetzt sagt er, und das ist, er hat ihn erhöht. Jetzt sagt der Paulus, jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Beuge dich unter Gottes starke Hand, indem du deinen niederdrückenden Rucksack von Sorgen ihm hinknallst, ihm hinwirfst, damit er dich erhöht und du dein Haupt erheben kannst und erlebst, wie Gott für dich sorgt und Lasten bearbeitet und das zum Wind unter den Flügeln deines Lebens wird. Das ist eine ganz starke biblische Wahrheit. Ein Beispiel: Meine Frau und ich sind schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, eigentlich noch, wo wir junge Erwachsene waren, sind wir sehr gut bekannt, fast befreundet mit einem Ehepaar. Das war uns altersmäßig ein bisschen und von der Kindererziehung ein bisschen und von der Ehe ein bisschen schon voraus. Und dann hat die Frau hieß Rosemarie, ist eine ziemliche Powerfrau, die hat uns dann mal damals erzählt, ja, wenn der Jörg, also ihr Mann, wenn der nicht so das sieht, was sie so sieht, und sie beschäftigt das dann hat sie gelernt, dann geht sie damit hin zu Jesus, übergibt ihm den Jörg zur Bearbeitung und nicht lange danach will der Jörg genau, was die Rosemarie will. Ich weiß, meine Frau tickt auch so. Sie hat sich das zu Herzen genommen. Ich bin nicht so ein pflegeleichter Ehemann. Also sie ist auch nicht immer pflegeleicht. Aber es ist auch für mich immer wieder, also es ist kein Lob an mich, es ist ein Lob an Jesus Christus. Und weil wir auch wirklich eine Ehe führen, unter der Hand Gottes, damit er uns erhöhen kann und er meine Frau auch erhöht und sie zufrieden ist, wo sich dann plötzlich Dinge so klären, dass ich dann finde, ja, das, was Eva findet, meine Frau heißt Eva, immer ein Gruß aus dem Paradies, also ein schöner Gruß, genau. Ja, was Eva so findet oder ihre Idee, ich bin jetzt doch auch der Überzeugung. Also meine Frau zum Beispiel, nur im Blick auf dieses Beispiel, würde diese biblische Aussage, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, also aufrichte, euch überrascht zu seiner Zeit, die würde das voll bestätigen. Also beuge dich unter die mächtige Hand Gottes, indem du deinen Rucksack von Belastungen und Schweren und Sorgen und Grübeln ihm hinwirfst, damit er dich viel zufriedener werden lassen kann, dich aufrichtest, du staunst als wenn du dauernd am Brüten bist und Hirnen bist und meinst, du könntest alles selber bearbeiten und selber klären. Das also, ein erster Appell, um wirklich im Blick auf dieses Hoffnungsgut unterwegs zu bleiben. Ein Weg, nicht ohne Lasten, die uns runterdrücken. Jetzt ein zweiter Punkt, wo Petrus sagt, seid wachsam und nüchtern. Ihr seht das links unten, hier auf der Folie. Seid wachsam und nüchtern. Leistet Widerstand, haltet am Glauben fest. Denn, warum? Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Und das ist ja genauso, wie Paulus ja auch sagt, im Epheserbrief, Kapitel 6, nämlich so zur göttlichen Waffenrüstung, wo der Paulus sagt, wir führen keine Auseinandersetzungen mit Menschen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, also unsichtbaren Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist grundsätzlich mal bedrohlich auf unserem Weg. Bedrohlich auf deinem persönlichen, individuellen Weg als Christ, als Christin, jeder unterschiedlich. Also es wird um dich persönlich gekämpft in so unsichtbaren Welt. Nimm das bitte als biblische Wahrheit entgegen. Du bist ein Störfaktor in dieser Welt, weil du Jesus Christus nachfolgst. Und da gibt es Kontra. Von den Mächten der Finsternis, vom Feind Gottes. Aber das Ganze gilt genauso noch viel mehr für euch hier als Gemeinde mit dem Namen FEG Schiers. Ihr seid nicht ein beschaulicher Club. Das ist eine umkämpfte Institution, diese Gemeinde hier im Tal. Denn das ist was anderes als ein innerweltlicher Briefmarkensammelverein. Sondern hier, ihr seid ein Schaufenster vom Reich Gottes. Ihr seid Leib Jesu, sagt das Neue Testament. Ihr seid deswegen als FEG Schiers umkämpft. So, und jetzt, wenn man das weiß, Petrus sagt, ihr wisst das. Drum, sei realistisch. Seid als Gemeinde realistisch. Geht nicht wie andere Menschen miteinander um. Das ist es ja. Sei realistisch. Du weißt, was auch in der unsichtbaren Welt gespielt wird und was die Absicht ist, nämlich entweder dich persönlich als Christ lahmzulegen, dass du in Straucheln kommst, vom Weg abkommst, einfach lahm da bist, schläfst. Petrus sagt, sei wachsam, sei wach. Das gilt aber auch für euch als Gemeinde, wie für jede andere Gemeinde auch, die bewusst mit diesem Blick und diesem Fokus auch lebt. Sei realistisch. Ich spinne jetzt mal, hier gibt es sicher auch vielleicht Gemeindeversammlungen hin und her, wo es ein bisschen heftig zu und her geht. Ist nicht schlecht. Aber wenn man einander dann ausschließlich noch als Menschen sieht und als Kontrahent und der wieder und den mache ich jetzt zur Schnecke und jetzt argumentiere ich nur auf der zwischenmenschlichen Ebene, das ist zu einseitig. Sei wachsam, sagt Petrus. Leiste dieser Regung in deinem Bauch, in deiner Haltung, leiste Widerstand. Lass sie nicht zu. Denke dreimal nach, bevor du eigentlich explodieren willst in der nächsten Gemeindeversammlung. Da könnte ich euch jetzt ein paar Muster erzählen. Ich mache immer wieder Gemeindeversammlungen, bin jetzt mit zwei Gemeinden auch so unterwegs, wo es einigermaßen konfliktreich dann auch ist. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Perspektive. Also, wer schläft, merkt nichts. Gott wirkt, das muss man sehen. Der Feind Gottes ist aktiv. Der brüllende Löwe, habe ich mir notiert, lauert auf Christen, die angstgelähmt sind angesichts dieser Bedrohung, die einfach da ist, prinzipiell, oder die selbstsicher sind, nur menschlich ticken. Diese Menschen oder auch Gemeinden sind bedroht. Und mein Appell ist, hab keine Angst. Gelebte Hoffnung heißt, weil wir diesen klaren Blick haben, gelebte Hoffnung heißt, leiste Widerstand. Leiste Widerstand. Steh da. Halte am Glauben fest, an deiner Sichtweise vom Reich Gottes. Folge nicht der Versuchung, glaube nicht der Anfechtung, widerstehe den Sorgen, widerstehe schlechten Träumen, widerstehe Zweifeln, widerstehe. Steh da in Jesus Christus. Hab keine Angst, denn diese Mächte sind bereits besiegt. Sie probieren einfach nochmal. Können wir doch noch ein bisschen was auslösen? Das ist ihr Versuch. Aber sie sind besiegt. Kolosser 2,15: Die Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Das sind die Fakten. Das ist die Wahrheit. Der letzte Gedankenanstoß, ihr seht das rechts unten auf der Folie. Gelebte Hoffnung ist dann auch wieder, und daraus nährt sich auch, daraus speist sich auch diese Hoffnung, der Gott der Gnade wird euch aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Und das ist jetzt die Quelle, wenn du dich fragst, ja, wie soll ich das jetzt alles machen? Meine Sorgen auf ihn werfen, meine Lasten auf ihn werfen, dann dieses Widerstehen, wachsam, nüchtern sein, am Glauben festhalten. Hier kommt jetzt, jetzt kommen hier diese Aussagen, wie kann das möglich sein bei dir? Und der Petrus überschlägt sich ja schier, er spürt das wahrscheinlich mit diesen vier Begriffen. Und die sind ja so richtig deutlich hier auch. Nämlich, er wird euch aufrichten, Rückgrat geben heißt das, nicht gebeugt, herumschleichen. Er wird euch stärken, innerlich stärken, stärken und kräftigen, das ist eigentlich sind zwei sehr, sehr ähnliche Begriffe, so wie eine Doppelung, weil es so wichtig ist. Und gründen. Gründen hat zu tun mit Wurzeln schlagen, nämlich im Reich Gottes, bei Jesus Christus Wurzeln schlagen, zu einem stabilen Baum werden, zu einer Eiche, die nicht so schnell zum Wanken gebracht werden kann. Also, er wird euch aufrichten, stärken und kräftigen und gründen. Und damit wir es alle wissen, ihm gehört die Macht, auch in Ewigkeit. Aber das ist so toll. Ich sage es mal in meinem Bild. Wir sind wie in Macht Gottes eingewickelt. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit und ist hier und heute schon der Mächtige und der Kraftvolle. Ja, und jetzt die Zeit abgelaufen. 6:56. Ha, ja, genau. Du findest ja selber, ich habe es so gefunden, also ich liebe es total, wenn die Bibel sich selber auslegt. Und da habe ich euch mal Römerbrief Kapitel 8, die Verse 31 bis 39 ausgedruckt. Und das wären jetzt zum Beispiel alles so Fakten, Aussagen, Tatsachen, Aussagen, Wahrheiten, reale Dinge, die eben ganz stark das zum Ziel haben, nämlich dich aufzurichten, dich zu stärken, dich zu kräftigen und dich zu gründen. Soll ich noch kurz beten? Gut. Also ich lade euch ein, steht doch mal auf dazu. Ich denke, das dürfen wir, gell? Genau. Genau, und wir stehen jetzt vor dem, der uns in diese Welt geschickt hat und mit dem wir unterwegs sind. Das kann man nicht im Sitzen, sondern das tut man ja auch im Stehen und im Laufen auch nachfolgen. Und zu dem wollen wir jetzt kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht am Kreuz geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist von den Toten, Realität bist und dass du zu aufgefahren bist zum Himmel, zur Rechten Gottes jetzt sitzt und von dort auch regierst und herrscht, auch dazu beiträgst, dass wir mit dir unterwegs sein können, Jesus Christus. Ich danke dir aber auch, dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast, der wirklich du selber in unserem Leben ist. So, das ist ein riesiges Geschenk. Und so bitte ich dich, Herr, für uns alle, dass wir wachsam sind, Widerstand leisten, weil wir wissen, was uns geschenkt ist und dass wir, jeder von uns persönlich und als Gemeinde, am Glauben festhalten. Amen. Amen.